Ich habe jetzt gar nicht nochmal geguckt. Bin ich bei euch der Auftakt der Predigtreihe oder kamen schon ein paar? Ich bin der Erste. Hey, ihr habt eine Predigtreihe. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, es kommen verschiedene Prediger hier aus der Gegend, also Zittau, Ebersbach, Bautzen, Kamenz und ich eben auch aus Pirna, zu euch und bringe euch frohe Kunde. Und diese Predigtreihe geht über die sogenannten Früchte des Geistes nach Galater 5, 22. Heute soll der Auftakt sein und ich habe euch natürlich auch eine Frucht mitgebracht, über die ich heute reden möchte, aber mit der starte ich gar nicht, die kommt etwas später. Aber das muss ja nicht schlimm sein. Ich habe euch eine Liedzeile mitgebracht aus einem Lied, vielleicht kennst du ein oder andere, das Lied heißt »Zwischen Himmel und Erde«. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Wir sind hier auf der Erde, aber irgendwie gehören wir schon in den Himmel. Und daraus kommt diese Textzeile, die auch Paulus schreibt im Römerbrief. Was wir nicht wollen, das tun wir doch. Und irgendwie ist das etwas, ja, damit hat man tagtäglich zu tun. Man stellt sich vor, wie man sein Leben möchte. Man macht sich gute Vorsätze, zum Beispiel am Jahresanfang. Der ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, wie viele noch übrig geblieben sind. Aber man nimmt sich was vor und sagt, hey, so möchte ich zukünftig leben. Und meistens sind die Predigten ja auch so aufgebaut. Da steht einer hier vorne, der erzählt einem was aus der Bibel und dann sagt er, hey, so sollte er zukünftig leben. Und dann geht man nach Hause, versucht das irgendwie und ja, manchmal scheitert man nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Leben als Christ wird dadurch manchmal zu so einem Kampf. Man kämpft in sich, man kämpft miteinander. Wir haben diese Predigtreihe überlegt, ob wir sie auch was mit Kämpfen nennen. Wir hatten überlegt, ob wir sie Fight Club nennen und immer so eine Frucht gegen ein Übel kämpfen lassen und dann gucken, wer gewinnt und wie man denn gewinnen kann und so. Das hatte ein paar Befürworter und ein paar Gegenstimmen. Ich war eine der Gegenstimmen, weil ich finde, man muss nicht immer kämpfen. Das ist anstrengend. Und irgendwie wird man irgendwann auch matt. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Glauben, aber wenn man immer wieder versucht und immer wieder an irgendeiner Stelle scheitert, das ist frustrierend. Und Frustration ist nie etwas, was einen irgendwie nach vorne bringt, wo man sagt, jetzt bin ich frustriert, jetzt geht's richtig los. Sondern Frustration ist etwas, das lähmt einen. Und deswegen habe ich euch jetzt hier zum Anfang ein Lied mitgebracht, was dankenswerterweise auch über den Ton funktioniert, wo es von den Wise Guys, wo es drin heißt, ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr stark sein. Ich will nach Hause.
Jahre irgendwo, überall und nirgendwo, irgendetwas machen, kämpfen gegen Drachen und die Nerven nicht verlieren. So viele Jahre auf der Flucht, hoch auf dem Seil, über der Schlucht. Falsches vorgegeben, die Stille vor dem Beben, Dasein funktioniert. Ich hab's lange nicht kapiert, dann hab ich's ignoriert, doch jetzt hab ich bedingungslos kapituliert. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr stark sein. Ich will nach Hause, mein Zuhause ist nicht hier, mein Zuhause ist bei dir. Ich will nach Hause. Ich fühle mich leer und ausgelaugt. Keine Idee, die etwas taugt. Fremde Gesichter, kalte Großstadtlichter, mittendrin und nicht dabei.
die weiße Flagge längst gehisst. Denn da ist nichts, was richtig ist. Zu viele Fragen, Gedanken, die sich jagen und ein ungehörter Schrei. Ich hab's lange nicht kapiert, dann hab ich's ignoriert. Doch jetzt hab ich bedingungslos kapituliert. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr stark sein. Ich will nach Hause. Mein Zuhause ist nicht hier, mein Zuhause ist bei dir. Ich will nach Hause. Ich bin so müde, es wird Nacht. Ich war so lange nicht mehr frei. Und das hier ist nicht meine Schlacht. Die Zeit der Helden ist vorbei. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich will nicht mehr stark sein, ich will nach Hause. Mein Zuhause ist nicht hier, mein Zuhause ist bei dir. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr stark sein, ich will nach Hause. Mein Zuhause ist nicht hier, mein Zuhause ist bei dir. Ich will nach Hause.
Ich hab's euch vorgespielt und ich darf's dir auch zusprechen. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst nicht stark sein. Du darfst aufhören zu kämpfen. Du darfst nach Hause kommen zu Gott. Der schützt dich, der birgt dich. Da darfst du gehalten werden, wenn du loslässt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das von Zeit zu Zeit sagen, dass nicht wir die Kämpfe kämpfen, sondern er unsere Kämpfe kämpft. Dass nicht wir diejenigen sind, die irgendwie die Finsternis bezwingen, sondern dass es eine ganz andere Schlacht, die geschlagen wird. Die kämpft er für uns. Die kämpfen nicht wir. Und das ist ganz schön entlastend. Das ist wunderschön. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Punkt. Aber warum wird es dann so oft gepredigt? Warum wird so oft gepredigt, dass wir dies tun sollen, dass wir das tun sollen, dass wir eine geistliche Kriegsführung lernen sollen und irgendwie kämpfen sollen? Warum hören wir so oft so viele Sachen, die wir irgendwie umsetzen sollen, wo wir dran arbeiten sollen, dass man irgendwie besser wird als Christ, dass man uns daran erkennt, dass wir anders sind? Warum wird das so oft gepredigt? Ich habe zumindest mal in meinen Predigten nachgeschlagen und habe festgestellt, ich predige das gar nicht, aber viele Zuhörer hören das sofort. Wenn man sagt, so und so wäre es klug, das Leben zu leben, hören alle oder viele sofort, naja, der Weg ist durch Disziplin. Ich versuche, das irgendwie zu schaffen, so wie ich es gelernt habe, in Schule oder in Arbeit. Wenn ich etwas nicht kann, dann setze ich mich auf meinen Hosenboden und dann wird gepaukt oder dann wird trainiert, dann wird so lange gekämpft, bis man es irgendwann schafft. Und im Endeffekt gibt es auch nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder man kämpft und wenn man anfängt zu kämpfen, dann stellt man irgendwann fest, je länger das dauert, desto schwieriger wird es auch manchmal, bis man sich dann wieder daran erinnert, ach ja, ich wollte ja kämpfen und legt dann nochmal los. Aber so ungefähr sieht das zumindest aus, wenn ich kämpfe. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch anders aussieht, aber so sieht das bei mir aus. Erst die große Kraftanstrengung und dann lässt das irgendwie nach. Und dann erinnert man sich und auch das lässt irgendwann wieder nach. Und die Alternative dazu ist die hier, die wir auch gerade gehört haben. Kapitulieren. Sagen, ich krieg das eh nicht hin. Also das mit dem Nächstenlieben, da sorry, da muss ich passen. Das ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht kapitulieren. Kam auch gerade im Lied vor mit der Kapitulation. Und deswegen hat man das so als die Alternative immer im Kopf. Entweder kämpfe ich oder ich kapituliere. Und Kämpfen, das hat ganz häufig mit Selbstdisziplin zu tun. Und mit Verboten, was ich nicht tun soll, wie das aussehen soll. Und das Kapitulieren, das hat zu tun mit, ja eigentlich irgendwie doch ein schlechtes Gewissen haben. Also man will ja eigentlich, man merkt, man kann es nicht. Und Kapitulieren ist nie was Schönes, wo man sagt, ach, jetzt habe ich kapituliert. Sondern das ist etwas, wo man hinterher ein schlechtes Gewissen hat. Oder es gibt sozusagen auch noch die christliche Begründung dafür. Die sogenannte billige Gnade, das heißt, Jesus ist ja für mich gestorben. Es ist doch total egal, wie ich lebe, ob ich nun meinen Nächsten liebe oder nicht liebe. Jesus ist für mich gestorben, damit hat sich die Sache. Da kann ich auch immer kapitulieren, gerettet bin ich so oder so. Das wäre sozusagen die christliche Kapitulation, aber auch nicht schön. Man hat irgendwie zwei Seiten, die beide nicht schön sind. Sowohl das Kämpfen als auch das Kapitulieren. Und umso schöner ist es, dass Paulus uns eine dritte Variante vorstellt, die wir auch schon im Lied so ein bisschen angedeutet haben, nämlich nach Hause kommen. Sich beschützen lassen, nicht selber kämpfen müssen, sondern für mich wird gekämpft. Und das sieht so aus. Ich muss nichts tun, beziehungsweise ich verlasse mich darauf, dass Gott für mich kämpft. Und deswegen sieht es zum Anfang so ein bisschen so aus wie die Kapitulation. Ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr stark sein, ich will nach Hause. Aber da passiert etwas. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, und ich erkläre gleich noch, was da noch dazukommt, dann wächst da etwas, die sogenannte Frucht des Geistes. Das ist nichts, was plötzlich da ist. Also ich komme aus der Großstadt, ich kenne mich mit Landwirtschaft und Obstbau nicht so aus, aber die meisten Früchte, die ich kenne, die wachsen nicht plopp am Baum, sondern die wachsen halt langsam und werden immer größer. Man denkt zum Anfang, da hängt nichts am Baum. Vielleicht ist alles erfroren, jetzt, wo es nochmal so kalt war. Und dann wächst plötzlich irgendwas. Vielleicht doch. Und es wird langsam größer. Zum Anfang erkennt man es noch nicht, zum Anfang schmeckt es auch nicht. Aber irgendwann wird es reif werden. Und dann ist es da. Ich kann es halt nicht ziehen aus dem Baum, damit die Kirschen schneller wachsen. Sondern das ist ein Prozess, der passiert. Ein Prozess, der auch was mit Dranbleiben zu tun hat. Ich habe die Predigt in Ebersbach schon mal gehalten und da wurde ich hinterher in ein Gespräch verwickelt. Er meinte, du kannst doch nicht die Selbstdisziplin so schlecht wegkommen lassen. Wir brauchen doch irgendwie als Christen auch ein Stück weit Selbstdisziplin. Und da habe ich gesagt, naja, also beim Christsein geht es nicht darum, dass ich es aus mir heraus schaffe, sondern Paulus sagt, nun lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also da wächst etwas in mir heran, aber natürlich muss ich irgendwie dranbleiben. Und deswegen habe ich diesen Punkt Fokus genannt. Ein Fokus ist sozusagen etwas, wo man ein Ziel vor Augen hat und sagt, da möchte ich hin und da will ich sein. Und wenn ich dann hinfalle, dann ist das nicht so schlimm. Weil Disziplin ist ein Ausrutscher, schon fast wieder fast von vorne anfangen. Zumindest wenn es so zwei, drei hintereinander sind. Beim Fokus, den kannst du weiterhin haben und da kannst du weitergehen, so ähnlich wie beim Fahrradfahren. Du fällst zwar hin, aber du versuchst es wieder, weil du weißt, dass du besser wirst. Beim Fahrradfahren ist es aus eigener Kraft und ein Lernprozess. Hier, bei dieser Frucht des Geistes in der Mitte, da ist es etwas, was Gott in einem wachsen lässt, dadurch, dass man eben mit ihm unterwegs ist, dadurch, dass nicht ich mich verändere, sondern er mich verändert. Das klingt jetzt alles sehr schön, aber ich habe noch keinen einzigen Bibeltext vorgelesen und deswegen möchte ich jetzt gerne mit euch mal hineinschauen in Galater 5, denn Paulus baut das so ähnlich auf und wir werden viele verschiedene Dinge wiedererkennen. Der Galaterbrief. Galater ist keine Gemeinde, sondern ein Gebiet, also viele Gemeinden. Da ist Paulus durchgewandert und hat verschiedene Gemeinden gegründet. Die kennt er also alle höchstpersönlich. Und in der Zeit, wo er jetzt nicht da war, wo er dann eben in Europa war und uns das Evangelium gebracht hat, kamen da andere Christen hin. Christen, die vielleicht aus der Nähe von Jerusalem kamen, vielleicht woanders her. Christen, die eigentlich vorher Juden waren und Jesus als den Messias erkannt haben und gesagt haben, Jesus ist der Herr, er ist der, der uns rettet. Und sie haben den Leuten in Galater gesagt, Leute, wenn ihr wirklich Christen sein wollt und als Christ leben wollt, dann müsst ihr verschiedene Dinge halten, wie zum Beispiel die 10 Gebote. Dann müsst ihr verschiedene Dinge halten, wie zum Beispiel die Speisevorschriften. Ihr müsst koscheres Fleisch essen, so steht es im Alten Testament. Wenn ihr wirklich gottgetreu leben wollt, dann müsst ihr den Sabbat feiern und nicht den Sonntag. Und wenn ihr das wirklich von Herzen wollt, dann kommt in den Bund Gottes und lasst euch beschneiden. Und das ist etwas, das fand Paulus nicht so toll. Und das ist einer der wenigen Briefe, wo man richtig merkt, boah, der Paulus, der hat richtig Ärger. Der haut richtig, also man hat das Gefühl, der schreit durch den Brief. Zumindest die ersten Kapitel, später wird es etwas leiser, da hat er sich ein bisschen ausgebrüllt. Aber der sagt, Leute, so geht das nicht. Ihr könnt nicht euch beschneiden lassen. Ich lese gleich jetzt mal Galater 5, dann hört ihr schon, worum es geht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nutzen. Jetzt ist die Frage, warum hängt das alles so an der Beschneidung? Ne? Die Beschneidung ist vielleicht ein Symbol, aber auch so ein bisschen sozusagen die Eintrittskarte für den alten Bund. Wenn jemand die Beschneidung macht, sagt er, ich werde alle Gebote halten, ich werde in den alten Bund eintreten und alle Gesetze des Mose halten und möchte gerne dadurch auch in den Himmel kommen, beziehungsweise diese Gesetze gelten für mich. Und Paulus sagt, wenn du dich beschneiden lässt als Christ, wie soll denn Jesus wirken, der dich vom Gesetz frei gemacht hat? Also ich lese weiter, Vers 2 war das jetzt. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nutzen. Vers 3, ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also das nochmal in Paulus, was ich eben versucht habe zu erklären. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Also er geht sogar so weit, dass wenn du dich beschneiden lässt, wenn du sagst, ich möchte alle Gebote halten, dann fällst du aus der Gnade von Jesus. Und ihr müsst euch vorstellen, es geht hier nicht um Leute, die gerade zum Glauben kommen und die sagen, ja, jetzt muss ich mich entscheiden, ob nur Jesus oder ob ich doch durchs Gesetz gerettet werden möchte, sondern das sind Christen. Das heißt, die glauben alle, dass Jesus für sie gestorben ist. Und Paulus sagt, wenn ihr versucht, das Gesetz zu halten, dann werdet ihr scheitern. Und ihr werdet aus der Gnade von Jesus fallen. Wenn es sozusagen um dieses, ja, ich möchte gerne alle Gesetze halten, um vor Gott ja, wert zu sein. Deswegen hier gleich mal dran. Vielen Dank. Ist mir alles runtergefallen? Naja. Also, ein bisschen Interaktion zwischendurch schadet ja nicht. Genau, also er redet hier vom Gesetz, also von dem Halten an die Gebote aus Selbstdisziplin und eigener Kraft, dass man die halten soll und dass man dann, wenn man das versucht, dass man Christus verliert. Das klingt ganz schön heftig. Das ist auch etwas, wo man denkt so, wow, ich kann irgendwie wieder aus der Gnade rausfallen. Ich dachte, Jesus ist für mich gestorben und jetzt gilt das und ich kann da wieder rausfallen. Das sind so Dinge, wo man sich daran stößt, aber Paulus endet ja nicht an der Stelle, sondern es geht ja weiter. Und er schreibt in Vers 5, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Schwieriger Satz, viele Sachen drin, ich zeige euch das. Also, wir warten. Das heißt nicht, wir kämpfen, sondern wir warten. Wir warten. Deswegen sieht hier der Anfang von diesem Strahl, den ich euch gezeigt habe, auch so ähnlich aus wie das Kapitulieren. Man hat das Gefühl, das ist das Gleiche. Dieses Warten darauf, dass ich verändert werde, das nicht aus eigener Kraft zu versuchen, sondern darauf zu hoffen, dass Gott mich verändert, sieht im ersten Augenblick genauso aus wie Kapitulation. Und es hat was mit Geduld zu tun und mit Warten und jetzt geht es ja weiter, denn wir warten im Geist. Wir warten im Geist, also nicht einfach nur so sagen, naja, Gott wird mich schon irgendwann verändern, sondern ist es wirklich auch was mit dem Fokus, im Geist sein, an Gott dranbleiben. Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit. Also das Werkzeug ist durch den Glauben, kommt nächster Vers nochmal, dann erkläre ich gleich, warum ich das hier dazu geschrieben habe, durch den Glauben auf die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, was ist das? Die Gerechtigkeit ist das, was ich erreichen möchte, sozusagen die Gebote halten. Das ist wer die Gerechtigkeit. Das heißt, hier versuche ich die Gerechtigkeit irgendwie zu bekommen durch eigene Kraft. Und hier erreiche ich die Gerechtigkeit. Ihr seht schon, der Ausschlag hier ist viel größer als hier drüben, dadurch, dass Gott das für mich löst. Also im Warten, im Geist, durch den Glauben erreiche ich die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und deswegen habe ich hier den Glauben, der in Liebe tätig ist. Das ist sozusagen der Schlüsselpunkt. Du wartest nicht einfach nur, sondern lebst im Glauben und bist in der Liebe tätig. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer Veränderung heraus, die Gott in dir beginnt. Und dann Vers 7. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Ihr lieft so gut. Ich glaube, dass das etwas Intuitives ist. Wenn jemand Christ wird, dann möchte er gerne was von diesem Glauben, von diesem Feuer. Ich bin geliebt von Gott, von dem möchte er was weitergeben. Das ist nicht so, jemand anders sagt, ja, wenn du Christ wirst, dann musst du jetzt aber auch hier evangelisieren und so. Sondern das ist etwas, was aus ihm herauskommt, wo er sagt, wow, ich bin so glücklich, dass Gott mich so liebt. Das kommt von innen heraus. Das kommt erst, diese Gebote halten und so, wenn andere Leute da sind, die dir sagen, hey, als Christ musst du so und so leben, das und das musst du machen und diese und jene Sachen musst du halten. Und dann kommt sozusagen das so ein Stück weit auch mit über dich. Zumindest war es bei mir so. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, in einer Gemeinde. Und die waren sehr so drauf, dass sie gesagt haben, hey, als Christ macht man diese und jene Dinge, damit es Gott einem gefällt. Ich bin in der Kinderstunde aufgewachsen mit diesem Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. kleines Ohr, was du hörst, kleine Hand, was du tust. Gott sieht das, pass auf, was du machst, streng dich an, damit du es kannst. Oder wie kann ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann ein Jüngling seinem Herrn gefallen? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort. Das ist ja per se nicht schlecht, sich an Gottes Wort zu halten, ne? Aber wie das aufgeführt wurde, war, wir saßen im Kreis. Und wenn dann gesungen wurde, wie kann ein Jüngling, mussten alle Jungs aufstehen und vor der gesamten Gruppe singen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Und dann durften wir uns wieder setzen und das gleiche dann bei den Mädchen, bei den Brillenträgern, bei jedem, der irgendwie in der Gruppe dabei war, ging das so. Und es war immer sozusagen der Gedanke, du musst als Christ diese und jene Dinge tun, damit du ein wirklich christliches Leben führst. Und so wie ich Paulus hier verstehe, versucht er, das aufzubrechen und zu sagen, nein, das ist es nicht. Und ich lese weiter ab Vers 13. Wir haben jetzt ein paar Verse übersprungen. Da lässt er sich so ein bisschen, da sagt er nochmal so ein paar böse Sachen, die überspringen wir jetzt einfach. Wir müssen jetzt nicht den Zorn Paulus vorlesen, sondern das kann man auch zu Hause in Ruhe machen, wenn man es will. So, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Der Paulus wusste, dass wer von hier kommt, dass der als Alternative nur die Kapitulation kennt. Das Fleisch. Ich stehe die ganze Zeit hier davor. Das tut mir so leid. Versuchen das nochmal so. Könnt ihr es jetzt besser lesen? Ich hoffe. Also das ist sozusagen die Alternative, die irgendwie sofort da ist, wie wir es ja vorhin auch schon hatten. Wir hatten zuerst links, dann rechts. Man denkt, wenn man nicht das hier macht, dann muss man ja das tun. Und er sagt nein. Also ihr müsst nicht von einer Gesetzlichkeit direkt überschweifen in eine Beliebigkeit, sondern zur Freiheit hat euch Christus befreit, damit ihr lieben könnt. Einer liebe den anderen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Glaube, der in Liebe tätig ist. Ihr müsst nicht in eine Beliebigkeit switchen, sondern es gibt einen Weg dazwischen, einer, wo Gott dich führt, wo Gott dich leitet. Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was wir hier hatten, mit Glaube, der in Liebe tätig wird. Ihr seht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Paulus-Spezial. Das sagt Jesus auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch im Alten Testament, kommt es schon vor. Das ist jetzt nicht paulinische Sonderlehre, so der Einzige, der irgendwie was gewusst hat über die Früchte des Geistes, der sagt das den anderen. Sondern das ist etwas, was sich durch die Bibel durchzieht. Dass man die Leute auch an der Liebe erkennen soll. Jesus sagt, woran erkennt man seine Jünger, dann heißt es nicht, naja, ob die gut in Selbstdisziplin sind, ob die wundervoll Gott anbeten oder ähnliches, sondern an der Liebe sollt ihr sie erkennen. Also es zieht sich schon durch, auch durch die Bibel, dieser Gedanke, dass es nicht der eigene Kraft ist, sondern Gott, der es in mir wirkt. Ich aber sage, lebt im Geist. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, denn da wächst ja was ran und dann werdet ihr nicht mehr das tun wollen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also, wenn euch der Geist regiert, heißt das nicht, dass ihr alle Dinge befolgen müsst. Es heißt aber auch nicht völlige Beliebigkeit, sondern es heißt, einen Fokus auf Gott zu haben, ihn bitten, dass er einen wachsen lässt, bis man reif ist, wenn man das in diesem Fruchtjargon nehmen möchte. Und dann heißt es etwas später, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Denn im Endeffekt wird das Gesetz ja erfüllt, Also, das ist ja sozusagen die Gerechtigkeit, die daraus kommt. Dagegen kann ja das Gesetz gar nicht sein. Also das Gesetz ist jetzt nicht dagegen, dass wir einander lieben, dass wir einander treu sind. Und uns soll es heute um die letzte Frucht gehen, nämlich um die Keuschheit. Und dafür haben wir eigentlich schon fast alles hier vorne stehen. Deswegen komme ich auch jetzt erst damit um die Ecke. Weil das, was da steht im Griechischen, bedeutet nicht nur Keuschheit. Moderne Übersetzungen übersetzen es mit Selbstbeherrschung. Und das ist wieder die Frage, was ist das? Bei Selbstbeherrschung denken viele sofort an Selbstdisziplin und sind sofort hier vorne bei, naja, dann muss Gott in mir die Selbstdisziplin erwecken und das, was ich schon habe, das setze ich jetzt ein und dann mache ich es wieder aus meiner eigenen Kraft. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist ein bisschen anders, aber nur leicht. Und das stelle ich euch jetzt vor. Das Wort, das da im Griechischen steht, besteht aus zwei Teilen, nämlich aus Ego, das bin ich, und aus Kratia. Das kennt ihr vielleicht von der Demokratia, der Demokratie. Demo ist das Volk, also das Volk herrscht. In dem Fall, wo wir jetzt leben, eine repräsentative Demokratie, das heißt, das Volk herrscht nicht alleine, trifft also alle Entscheidungen. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn wir jetzt alle in Berlin sitzen würden, dann wäre ja keiner mehr in Görlitz. Sondern wir wählen Leute, die uns vertreten, hier aus Görlitz, die dann eben in Berlin sitzen und hoffentlich eine gute Politik machen, die das Volk eben möchte. Also das Volk ist sozusagen hier derjenige, der herrscht bei der Demokratie. Dann gibt es die Autokratie. Das kennt ihr vielleicht von autoritären Staaten. Auto heißt selbst. Also es ist sozusagen die Selbstherrschaft. Ich herrsche dann mal selbst sozusagen. Ich mache einfach das, was mir gefällt und bin selbst der alleinige Herrscher. Und das, was im Griechischen bei unserer Frucht steht, das ist die Egokratie. Also die Ich-Herrschaft, nicht die Selbstherrschaft, sondern die Ich-Herrschaft. Die Selbstherrschaft würde sagen, ich bin der Herrscher, alles muss mir untertan sein, Selbstdisziplin, ich beherrsche meinen Körper, ich mache das. Selbstherrschaft wäre auch das hier drüben. Der Autokrat, der muss sich an keine Regeln halten. Der macht einfach, was er möchte, das, wonach ihm beliebt. Der gibt einfach allem nach und versucht, seine Herrschaft weiter zu festigen. Auch das wäre eine Art von Autokratie. Ich herrsche einfach über mich selbst. Und muss da jetzt nicht irgendwelche Regeln, die von außen kommen, einhalten, sondern ich mache das einfach schon. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und die Egokratie ist nicht die Selbstherrschaft, sondern ich kann wählen. Ich bin frei, ich werde befreit, wählen zu können, wer über mich herrscht. Ich bin befreit, ich muss diesen Satz, was wir nicht wollen, tun wir doch. Muss ich nicht mehr so sagen, sondern ich sage, was wir nicht wollen, tun wir nicht. Ich bin frei von der Begierde. Ich bin frei, das zu tun, was ich will. Ich werde von Gott befreit dazu, mich für ihn zu entscheiden. Das ist sozusagen diese Geistesfrucht, die hier heranwächst, dass ich befreit werde von den äußeren Zwängen, die mich zwingen, dies oder das oder jenes zu tun. Das klingt utopisch, ist es auch, denn diesen Zustand zu erreichen, den kompletten Reifezustand, ich glaube, das kriegen wir nicht hin auf dieser Erde. Aber ich glaube, wenn wir auf diesem Weg sind, merken wir, was Gott in einem bewirken kann, wie man frei wird, wie man selber Entscheidungen treffen kann. Und ich freue mich da schon seit ein paar Tagen auf diesem Weg zu sein und ich merke einfach, was es für ein unglaubliches Gefühl ist, mit Gott unterwegs zu sein und nicht mehr gezwungen sein zu müssen, sondern an vielen Stellen es einfach Gott hinzulegen und zu merken, wie befreit man leben kann. Es ist sozusagen eine Frucht der Freiheit, die da heranwächst. Wenn wir ihn im Fokus haben, von ihm verändert werden, geduldig warten und Glaube, der in Liebe tätig ist, ausüben. komme zu meinem letzten Punkt. Keine Sorge. Ich habe schon gemerkt, die Kinder sind jetzt schon wieder da. Ich bin ein bisschen lang heute unterwegs. Ich wusste nicht ganz genau, wie viel Zeit ich habe. Aber ich will diesen letzten Punkt noch rüberbringen. Nämlich, wie geht man jetzt diesen Weg? Also, ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu reden, dass es nicht nur Theorie bleibt, sondern auch irgendwie was, was greifbar wird. Ein paar Sachen habe ich schon genannt. Hier mit Fokus verändert werden, warten im Geist und so weiter. Möchte meinen Fokus aber legen auf etwas anderes. Und zwar, wie gehen wir mit uns um und worüber reden wir? Das hat was mit Fokus zu tun. Worauf setze ich meinen Fokus? Ich habe Fahrschule belegt und mein Fahrlehrer hat zu mir gesagt, Junge, guck auf die Straße. Es ist sehr schön, wenn da hinten selbst Alpsandsteingebirge ist oder Sittaugebirge oder so, aber du musst auf die Straße gucken, denn da, wo du hinguckst, fährst du hin. Und ich glaube, im Glauben ist das genauso. Da, wo du hinguckst, fährst du hin. Und wenn wir in unseren Gemeinden immer darüber reden, was ist das Gesetz, wie muss ich als Christ leben, was darf ich nicht, dann gucken wir die ganze Zeit darauf. Wenn wir unseren Gemeinden die ganze Zeit nur sagen, ja, das brauchen wir alles nicht, dann sind wir hier drüben. Dann ist man ganz schnell auch in der Kapitulation beim Fleisch. Danke fürs Aufheben. Wenn wir die ganze Zeit darüber reden, was wir eben nicht wollen, dann sind wir genau auf der anderen Seite. Ich glaube, dass der Weg, der zur Liebe führt, ist, über die Liebe zu reden. Da dran zu bleiben, dass wir eben nicht in unseren Gemeinden die Dinge diskutieren, wo wir sagen, kann man das als Christ machen oder kann man das nicht? Ist Homosexualität Sünde oder ist das keine Sünde? Was dürfen wir essen? Dürfen wir Blutwurst essen nach Apostelgeschichte 15? Eigentlich nicht oder doch? Oder wie ist das eigentlich? Uns darüber die Köpfe zerschlagen. In unseren Bibelstunden darüber zu diskutieren, wie ist das mit Transgender? Darf ich das als Christ darf ich trans sein? Dürfen Leute, die trans sind, in der Gemeinde sein? Wie sieht das aus? Darf ich AfD wählen oder darf ich nicht AfD wählen? Wie gehe ich damit um? Dürfen junge Leute in wilder Ehe leben, ohne zu heiraten? Müssen sie erst heiraten oder dürfen sie noch nicht zusammenziehen? Wie machen wir das? Wir reden über so viele Dinge in unseren Gemeinden. Über dieses hier. Über Gesetz. Und wie es auszulegen ist. Und was richtig ist. Und wir laufen dann auch mit so einem Blick durch die Gegend an uns selber. Genüge ich dem? Gehe ich da richtig? Gehe ich da nicht richtig? Man ist ja immer wieder am selber verbessern. Das wäre sozusagen hier Selbstdisziplin. Und man hat diesen Blick da drauf. Und wenn jemand durch die Tür reinkommt, ist das Erste, was man sieht, genau das, was man geübt hat. Nämlich zu gucken, passt er in die Raster? Macht er alles richtig? Macht er irgendwas falsch? Wie lebt er sein Christsein? Geht das oder geht das nicht? Und wenn wir unseren Blick weg davon nehmen und darüber und sozusagen das Gespräch in unseren Gemeinden verändern, zu gucken, wie können wir diese Liebe von Jesus in der Gemeinde leben, wie können wir andere Menschen erreichen, wie können wir liebevoll miteinander umgehen, dann ist es etwas, was unsere Gemeinden verändern wird, dann ist es etwas, was unser Denken verändern wird, wenn jemand durch die Tür reinkommt, dann ist nicht sofort, oh, hat er das und das und das und das erfüllt, sondern dann sehe ich da jemanden, den Jesus liebt. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich da nicht jemanden, der irgendwelche Gesetze nicht erfüllt, sondern da sehe ich jemanden, den Jesus liebt. Und das verändert deinen Blick, das verändert Gemeinde und das führt dich auf diesen Weg der Freiheit zum Wachsen dieser Früchte des Geistes, weil du eben Glaube, der in Liebe tätig ist, lebst und dich nicht auf das Gesetz konzentrierst. Ich höre immer wieder, naja, wir können ja den Mensch von der Sünde trennen und wir können darüber urteilen, was Sünde ist. Und der Mensch, der ist ja trotzdem geliebt und die Sünde, die wird gehasst. Meine Erfahrung ist, wir kriegen das nicht hin. Wenn da jemand steht und durch die Tür reinkommt, sehen wir zuerst die Sünde und wir können den Menschen nicht zuerst lieben. Wir können uns das immer unter dem Kopf klar machen und sagen, ja, wir wollen den aber lieben und dann versuchen wir dagegen anzukämpfen. Aber das kriegt der mit, wenn er hier reinkommt. Und man guckt ihn komisch an. Er kriegt diesen ersten Eindruck ganz unvermittelt mit. Und ich glaube, dass Jesus uns von unserer Sünde befreit hat. Und wir deswegen den Fokus nicht mehr darauf legen müssen, was ist Sünde, macht Jesus im Übrigen auch nicht, dass er andauernd nur darüber redet, was ist Sünde, was ist nicht Sünde, sondern er geht zu den Menschen hin und zeigt ihnen, dass sie geliebt sind, heilt sie, hat Gemeinschaft mit ihnen. Über denen wird gesagt, boah, warum ist er denn mit den Sündern? Weil er eben nicht darauf guckt, wer ist es, mit wem umgebe ich mich, sondern er sieht den Menschen dahinter. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Für die ganze Predigtreihe hier mit den Früchten des Geistes, da geht es immer wieder darum, sich auf Gott auszurichten, zu warten, verändert zu werden durch Glaube, der in Liebe tätig ist. Ich wünsche dir von Herzen, dass du nicht länger gefangen bleibst in Gesetz und wie ich lebe und du den Neuen, der hineinkommt, auch mit hineinnimmst, sondern Jesus, der sagt, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Mit ihm geht der Glaube, der in der Liebe tätig wird, ist der Weg. Amen. Ich möchte gerne mit euch noch beten. Herr, es tut mir so leid, wenn ich predige, es ist so viel für den Kopf und ich bitte dich von Herzen, dass es irgendwie auch ins Herz rutscht, dass wir unseren Nächsten sehen können, dass wir unseren Nächsten lieben können, dass es von Herzen kommt, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns füllst mit deiner Liebe, dass wir sie weitertragen können. Herr, verändere du uns von innen heraus und nimm uns mit. Bau mit uns dein neues Reich. Nutz die Möglichkeiten, die du hier in Görlitz hast, durch alle Leute, die hier sind, dass hier etwas von dieser Liebe, von dieser Freiheit, von deinem Wunderwerk, was du an uns getan hast, sichtbar wird und dass wir Menschen erreichen können und ihnen das Evangelium bringen können. Bitte segne du diese Gemeinde, segne du uns heute, aber auch in der kommenden Woche. Bitte führe uns, nimm uns an die Hand. Und lass uns nicht zu weit weglaufen. Amen.